Ich fand es gerade wunderbar, also was, Frau Goller, was Sie vorgestellt haben, ja, das ist ein ganz großer Film im Grunde gerade auch bei mir abgelaufen, wahrscheinlich bei Ihnen allen in gleicher Weise. Ja, das sind doch im Grunde genau auch die Fragen, die theologischen Debatten oder die pastorale Situation, die Frage, auch der Wunsch von Frauen oder auch Männern in der Kirche, ja, dass Frauen auch in jetzt auch mehr im Grunde auch partizipieren können, auch in das Amt im Grunde auch hineinkommen können. Und all die Debatten, die Sie im Grunde auch gezeichnet haben, wir werden das sehen, das sind Punkte, die aktuell ja diskutiert werden, zum Glück auf unserem synodalen Weg. Und dass Sie im Grunde ja auch von der Synodalität gesprochen haben, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das werden wir vielleicht dann auch bei den Debatten auch und Diskussionen im Gespräch hinterher sehen, vielleicht ist das sogar ein ganz zentraler Knackpunkt, wie wir im Grunde auch diese, ist auch hier, was die Tradition angeht und im Grunde ja auch dann die lehramtlichen Vorgaben, die Texte, wie können wir überhaupt weiterkommen? Das geht letztendlich auch nur im Gespräch mit allen Beteiligten und ich möchte, was die allen Beteiligten angeht, eben gerade auch die römische Perspektive hier auch mit einbeziehen. Sie sehen hier den Ablauf. Mein Kontext, den ich Ihnen ja bereits mehrfach auch genannt habe, nämlich die Frage jetzt auch des synodalen Wegs unserer deutschen Ortskirche. Natürlich geht es dort auch nicht in dem, also in dem Forum Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche nur um jetzt diese Frage nach dem sakramentalen Amt. Ich werde da sicher einen Schwerpunkt legen, aber es geht um, ich denke, die Weite auch dann der Partizipation von Frauen auch in unterschiedlichsten Diensten, in Führungspositionen der Bistümer auf Ebene der Bischofskonferenz. Und dann auch Aufgaben von Frauen, die auch bereits jetzt in der Pastoral als Gemeinde, als Pastoralreferentin tätig sind, dass sie eben auch hier auch noch mehr im Grunde auch an ja, Verantwortung in dem Sinn übernehmen können, dass auch das, was vielleicht läuft in Gemeinden, wo es möglich ist, dann aber auch vom Recht her möglich ist. Das ist die ganze Debatte, die Sie kennen, die im Augenblick ja zum Beispiel läuft, über die Frage dann auch nach der Predigt von Frauen, in der Homilie in der Eucharistiefeier. Zum Glück ist es der Fall in vielen auch Diözesen, auch in Deutschland, auch in meiner Diözese, aus der ich komme, wo es möglich ist, aber es ist kirchenrechtlich nicht möglich. Und darum ist es auch wichtig, dass im Forum dann auch über Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche dieses weite Spektrum aufgetan wird. Das wollte ich Ihnen auch hier nur am Anfang auch nennen. Auch wenn wir sicherlich auch die Frage hier auch nach dem sakramentalen Amt dann auch in das Zentrum stellen wollen. Diese Debatten laufen im Augenblick. Wir hatten vor jetzt auch einer Woche, wir hatten wieder auch eine Zusammenkunft unseres dann auch Forums. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen gebildet und eben eine dieser Arbeitsgruppen hat sich intensivst mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Was ist möglich im Rahmen jetzt auch des geltenden Kirchenrechts, was kann hier im Grunde noch, wird auch erweitert werden. Also bis hin im Grunde ja auch dann die Frage der Leitung dann auch von Pfarreien, Frauen dann in Pfarreiteams und so weiter. Wir haben, ich denke, das ist ja auch ein Zeichen, ich denke, warum Sie da sind und auch trotz Corona, denke ich, auch so viele gekommen sind. Wir haben hier ein immenses Spannungsfeld. Wahrscheinlich werden wir es auch gleich von Ihnen hören. Die Erwartungen sind groß, auch im Blick auf den synodalen Weg und die Frage der Frauen. Was wird kommen? Welche Voten werden hier dann auch verabschiedet werden, auch von der Synodalversammlung? Kann es dahin kommen, dass ein Votum verabschiedet wird, Zugang von Frauen zum Diakonat, auch zu einem sakramentalen Diakonat? Das Interessante ist, denke ich, was diese Spannungen angeht, dass viele auch der Frauen, vielleicht auch sogar schon meine Generation, aber dann auch noch ältere, dann auch Frauen, Kolleginnen, dass wahrscheinlich Sie, wenn Sie auch dazu gehören, dann zu meiner und auch der älteren Generation, im Grunde ja auch wissen, dass die Debatten, die aktuell geführt werden, genau die Debatten sind, auch aus den 80er Jahren, als gerade die altkatholische Kirche, aber auch andere christlichen Kirchen, die das ermöglicht haben, dass Frauen dann Priesterin oder gar Bischöfin auch werden. In diesen Jahren, Jahrzehnten ist genau das ja diskutiert worden bereits und von Frauen wie einer Elisabeth Gößmann, Elisabeth Schüssler, Fiorenza, vielen Kolleginnen, das sind Frauen jetzt meiner Muttergeneration, sind die Argumente ja alle bereits erarbeitet worden. Und Ich denke, es ist heute ein ganz zentraler Punkt und darum ist diese Erwartungshaltung so groß und darum sehe ich auch die Spannung hier. Was Sie nämlich auch gesagt haben, Spannung im Blick auf die Frage, ja, wie ist das dann auch mit, was ja auch in der Presse immer wieder kommt, stehen wir dann gar vor einer Spaltung und wie auch immer. Das heißt, es ist eine immense Spannung und meine große Sorge ist im Grunde, wenn wir hier nicht auch auf diesem synodalen Weg gut und gemeinsam auch vorankommen, dann stellt sich für mich wirklich die Frage, was ist auch im Blick auf die Zukunft, auch von jetzt auch gerade auch katholischen Gemeinden, die Partizipation von Frauen, aber auch von Männern in unserer deutschen Ortskirche. Wer hat sich im Grunde mit diesen Fragen auch auseinandergesetzt? Wir haben das bei unserem Osnabrücker Kongress, den ich am Anfang erwähnt hatte, im Grunde auch noch einmal zusammengeführt. Ich glaube, das ist ein wichtiges Buch, das im Augenblick auch ins Englische oder übersetzt worden ist, aber im US-amerikanischen Kontext dann auch in Liturgical Press erscheinen wird. Wir haben hier noch einmal die gesamte dann auch Argumentationslage im Blick auf die Frage nach Frauendiakonat, die Frage nach der Weihe von Frauen als Priesterin, haben hier debattiert mit allen im Grunde Fragen und Perspektiven der Verbindlichkeit lehramtlicher Entscheidung, die Frage nach neuen Perspektiven aus der Genderforschung, Geschlechtergerechtigkeit, die pastoralen Kontexte, die wir eingebracht haben. Und das ist im Grunde etwas, was sich ja dann in diesen letzten Jahren noch einmal ganz immens dann auch zugespitzt hat. Ich möchte das schon erinnern, was ja den synodalen Weg hier auch auf den Weg gebracht hat. Die Auseinandersetzung im Grunde auch hier mit diesem tiefen Leid, also was Missbrauch angeht, die Aufarbeitung, wo ganz genau von den Kollegen, auch an den verschiedenen Universitäten, die Frage nach Macht, nach Klerikalismus und dann auch die Frage dann einer weitergehenden Beteiligung von Frauen genannt worden ist. Das im Grunde im Hintergrund unseres Wegs, aber das eben hier, eine Frau, ich habe das bewusst hier noch hineingefügt, dieses Bild, eine Frau wie Elisabeth Gößmann, die im letzten Jahr gestorben ist, im Alter von 90 Jahren, eine der ganz großen Theologinnen. Ich hoffe, Sie kennen den Namen von Elisabeth Gößmann. Wenn nicht, ist es auch ganz symptomatisch, im Grunde auch für das, was jetzt hier in den 80er Jahren diskutiert worden ist, dass es nämlich immer dann auch an den Rand und mehr über den Rand hinausgeschoben worden ist. Frau Gößmann hat hier beeindruckende Arbeiten vorgelegt. Sie ist die Begründerin im deutschen Kontext der theologischen Frauenforschung, konnte aber in Deutschland keine Professur erhalten. Sie hat lange Jahrzehnte in Tokio gearbeitet und gleichzeitig dann eine Habilitation in der Philosophie dann auch in München dann auch vorgelegt, wo sie auch ihre Arbeiten zur Mediävistik, theologische, philosophische Frauenforschung auch vorgelegt hat. Das heißt, Frau Gößmann steht dann auch mit vielen anderen Frauen, steht genau dafür, dass ja die Argumente, die wir heute wieder auch vorlegen, die Debatten im Rahmen unseres synodalen Weges sind Debatten, die bereits in den Kreisen, ich sage es bewusst, auch der feministischen Theologie, auch der Frauenverbände, sind geführt worden. Und ich finde es darum auch beeindruckend, dass auch von der älteren Generation, die darum weiß, dass sie auch uns in dem Sinn auch noch weiter im Grunde auch Mut gibt und Kraft gibt. Aber die Frage ist letztendlich, wenn auch hier im Grunde ja vieles vielleicht auch hinterher nur diskutiert wird, wenn es nicht im Grunde auch zu ja, konkreten und auch Voten kommt, wird, glaube ich, hier eine immense Enttäuschung dann auch sein. Das ist nur der Hintergrund, um Ihnen einfach dieses Spannungspotenzial hier deutlich zu machen. Also es geht hier wirklich im synodalen Weg, was die Frauenfrage angeht, natürlich auch die anderen Fragen, ums Ganze. Und wir müssen, und darum habe ich bewusst das jetzt auch nur genannt, im Blick auf die Spannungen, Enttäuschung und so weiter, das können Sie sicherlich auch noch viel besser einbringen, wenn wir auch ins Gespräch kommen dann, auch Ihre eigenen oder auch persönlichen Erwartungen, Wünsche und so weiter. Aber die Spannung, die im Grunde dann auch immer wieder auch hier dann prallt auf Argumentations dann auch Vorlagen und mehr als Argumentationsvorlagen auf lehramtliche Entscheidungen, die einen sehr hohen Grad an Verbindlichkeit haben. Definitive Entscheidungen werden das gleich sehen, auch nochmal im Blick auf den Text Johannes Paul II., Ordinatio Sacerdotalis von 1996, dass im Grunde hier die katholische Kirche hier auch nicht das Recht hat, Frauen dann auch zu weihen und zum sakramentalen Amt zuzulassen. Das aber gerade darum, und das sehe ich, was ich Ihnen einführend auch gesagt habe, als meine große dann auch, oder unsere von der Theologie auch meine Verantwortung an, dass wir diese, das heißt Argumentationslinien, da immer wieder neu auch in die Tiefe gehen. Was steckt denn da auch im Hintergrund? Frau Goller hatte auch vieles vorab auch schon genannt, was wir auch gleich auch dann betrachten werden an theologischen Gründen. Ich sehe da nämlich eine ganz große Nähe zu den Fragen, und die bei Ihnen damals in den 80er Jahren virulent waren. Die Frage nach Frauen im Apostolat, die Verkündigung, also biblische Argumentationsstrukturen, aber auch dann noch zurückgehen, das werden wir auch gleich sehen, die Frage auch dann der Gottebenbildlichkeit, die Erschaffung des Menschen, männlich-weiblich, wie es die neue Einheitsübersetzung sagt, aber wo wir, ich denke gerade heute, und das werden wir auch gleich sehen, eigentlich in nochmal anders gelagerten Debatten sind, wo es hier im Grunde auch von lehramtlichen Positionen um eine, ich sag's mal jetzt philosophisch, um eine substantialistische, ontologisch formulierte, im Grunde auch Anthropologie geht, eine Festschreibung des Wesens von Frau und Mann, und dass die Differenz im Grunde auch eine, die in der Schöpfungsordnung, in der Offenbarung, in dem Sinn auch im Willen Gottes festgelegte, auch ist. Das sind ganz wichtige Punkte, wir gucken da gleich auch dann nochmal drauf, die im Zentrum auch dieser Debatten auch im Augenblick stehen. Und natürlich auch dann andere Argumentationsmomente, die zu tun haben dann, das ist das dritte Moment, mit auch dann ekklesiologischen, pastoralen dann auch Fragen. Und das wird etwas sein, was ich auch bewusst auch einbringe, weil ich von dort her auch mein eigenes, also dogmatisch-theologisches Arbeiten auch erschließe, was mir Hoffnung gibt. Das ist das große Zweite Vatikanische Konzil. Auch da sagen vielleicht manche, ja, es ist ja überhaupt nicht auch das, was da in den Konzilstexten formuliert worden, vielleicht umgesetzt worden. Wir sind doch immer auch da dran gewesen und so weiter. Ja, das kann ich natürlich auch bestätigen. Aber als Dogmatikerin kann ich Ihnen hier sagen, das sind für uns die verbindlichen dann auch Texte und auch dann dogmatische, ekklesiologische Grundlagen, die uns helfen, neue Wege und auch Argumentationswege auch zu finden. Die Frage eben jetzt hier nach dem Ausschluss von Frauen. Wir haben auf dem Osnabrücker Kongress hier bewusst, auch in unseren Thesen, wir haben am Abschluss des Kongresses Thesen formuliert und Erläuterungen zu den Thesen, also auch 7 Thesen, und haben in diesen Thesen haben wir ganz bewusst formuliert, was Sie hier auch sehen am Schluss, ja, was ist begründungspflichtig? Das ist nicht die Zulassung von Frauen zum Amt, sondern das ist der Ausschluss von Frauen zum Amt. Und auf welchem Hintergrund haben wir es formuliert? Wir haben in der These 2 auch gesagt, einerseits haben in allen Kirchen in den letzten Jahrzehnten Frauen auf lokaler, überregionaler Ebene verstärkt Führungspositionen übernommen. Andererseits bedarf es in allen Kirchen einer Aufarbeitung der Geschichte der Diskriminierung von Frauen in Bezug auf exkludierende Praktiken. Diese Aufarbeitung der Geschichte der Diskriminierung, das ist etwas, was, denke ich, im katholischen ist auch Kontext so nicht gelaufen ist. Ich habe Elisabeth Gößmann erwähnt, eben die 90 Jahre letztes Jahr gestorben ist. Elisabeth Gößmann ist als hervorragende Wissenschaftlerin, Dogmengeschichtlerin, Mediävistin, Kommilitonin von Josef Ratzinger, auch in den 50er Jahren, Mitte der 50er Jahre bei Michael Schmaus promoviert, ist im Grunde, wie viele andere ihrer Generation, ausgegrenzt worden und damit aber auch die ganz zentralen dann auch Argumentationslinien, die sie vorgelegt hat. Also es lohnt sich, ihre Beiträge zur mittelalterlichen Argumentation im Blick auf die anthropologischen Fragen bei Bonaventura, bei Thomas und so weiter, auch immer wieder neu zu lesen. Sie hat mit einer Klarsicht bereits seit Ende der 60er Jahre auf die wunden Punkte hingewiesen. Auch auf wunde Punkte natürlich des Konzils, das sie mit einer ganz großen Hoffnung erlebt hat. Und sie hat im Grunde, weil sie darauf gebaut hat, dass das Konzil im Grunde auch dann Frauen neue Orte, Räume in der Kirche auf den unterschiedlichen Ebenen auch erschließen wird, weil sie gesehen hat, dass genau das nicht erfolgt, auch wenn im Grunde da keine Argumente dagegen für sie auch vorliegen, hat sie im Grunde selbst auf diesem Hintergrund der Erfahrung auch einer Enttäuschung in den 70er Jahren nach der Würzburger Synode und so weiter, hat sie dann auch wie viele andere explizit feministisch-theologisch argumentiert. Der Feminismus, die feministische Theologie steht ja dafür, im Grunde genau diese Befreiungsperspektive, Geschlechtergerechtigkeit, das einzuspielen und im Grunde, ich sage es mal im weiten Sinne, auch jetzt weltkirchlich, wo man Lateinamerika ist, Befreiungstheologie entstanden. Das heißt, hier die Stimmen dann auch der Menschen, die nie im Grunde ja auch dann zu Wort gekommen sind, sie hörbar zu machen. Das ist lateinamerikanische Befreiungstheologie. Option für die Armen heißt Subjektwerdung der Armen. Das heißt, auch Frauen als Subjekte ernst wahrzunehmen und dann auch im Blick auch auf die Theologie und die Wissenschaft. Und das ist ausgegrenzt worden. Und das heißt dann auch in dieser Geschichte, dieser Ausgrenzung, dann sind diese, ich denke auch hochkarätigsten, theologischen Debatten, wo die biblische Grundlage reflektiert wird, Dogmengeschichte, aber auch dann philosophisch-dogmatische Begründungsmuster im Blick auf die Frage nach Menschsein, in Frage der Gottebenbildlichkeit und so weiter. Das sind hervorragende Beiträge gewesen. Die sind dadurch, durch diese Diskriminierung, durch diesen Ausschluss aus dem Mainstream von Theologie, sind sie auch gar nicht rezipiert worden. Und das ist letztendlich der Punkt, warum wir heute dastehen. Was ich im Grunde Ihnen sagen, ist gar nicht viel mehr als das, was eine Elisabeth Gößmann bereits erarbeitet hat. Natürlich haben wir heute, das können wir auch dann diskutieren, andere dann auch nochmal philosophische Bezüge. Wir arbeiten kulturwissenschaftlich, greifen Gendertheorien und so weiter auf. Das war damals soweit noch nicht der Fall. Aber es geht hier ja bei den Diskussionen, auch im Blick jetzt auch auf lehramtliche Argumentation, um diese Tiefenbohrung, jetzt auch was die Dogmengeschichte angeht. Und das, denke ich, ist etwas, was uns eine Frau Gößmann dann auch vorgelegt hat und wo wir dankbar sein können im Blick auf jetzt auch ihre Arbeiten. Ja, ganz kurz im Grunde genau zu diesen jetzt auch Argumentationsmustern, die natürlich, ich denke, Sie alle wahrscheinlich kennen, aber es ist immer gut, sie auch noch einmal zu erinnern. Johannes Paul II. Hat am 22. Mai eben 94 hat er dieses Schreiben Ordinatio Sacerdotalis vorgelegt. Und hier heißt es eben auch damit, also jeder Zweifel bezüglich der bedeutenden Angelegenheit, die die göttliche Verfassung der Kirche selbst betrifft. Genau, ich war dabei. Das heißt, bei diesem wichtigen Zitat Johannes Paul II., damit also jeder Zweifel bezüglich der bedeutenden Angelegenheit, die die göttliche Verfassung der Kirche selbst betrifft, beseitigt wird, erkläre ich Kraft meines Amtes, die Brüder zu stärken, dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden und dass sich alle Gläubigen der Kirche endgültig an diese Entscheidung zu halten haben. Die Debatten heute laufen um diesen im Grunde auch Satz hier. Natürlich auch um andere Aussagen in diesem Dokument und in einem vorausgehenden Dokument, auf das ich gleich auch noch zu sprechen komme, Inter Insigniores, eine Erklärung der Glaubenskongregation aus den 70er Jahren. Und diese Argumentations- denn auch Muster sind heute im Hintergrund auch dann der Auseinandersetzung oder auch dann der Kritiker, die genau darauf immer wieder rekurrieren. Es ist hier definitiv etwas hier auch vom Lehramt, vom Papst im Grunde hier auch entschieden worden. Die Debatten laufen um dieses definitiv, laufen um die Frage nach der Interpretation des Willens Gottes, auch hier durch das Lehramt. Das heißt, hier wird eine unmittelbare Linie gezogen. Und das ist eben genau hier der entscheidende, jetzt auch theologische und auch dogmatisch-theologische Knackpunkt. Offenbarung, Wille Gottes und dann hier die definitive Entscheidung des Papstes. Also Johannes Paul II. Rekurriert auf die Autorität der Kirche als feststehende Norm und hat die Kirche, eben die Frage, die Vorgehensweise ihres Herrn bei der Erwählung der 12 Männer anerkannt, die er als Grundsteine seiner Kirche gelegt hatte. Und diese haben nicht nur eine, jetzt auch hier Funktion übernommen, die dann von jedem, das ist ja jetzt auch sehr sicher auch diskriminierend, die von jedem beliebigen Mitglied der Kirche hätte ausgeübt werden können, sondern sie wurden in besonderer Weise und zutiefst mit der Sendung des fleischgewordenen Wortes selbst verbunden. Wir sind hier, da können wir auch gleich nochmal sprechen, auf was Frau Goller Ihnen auch gesagt hatte, Das wird jetzt auch hier auf der nächsten Folie kommen. Wir sind mitten bei den Debatten hier um die Frage nach der Christusrepräsentanz. Und da sehen Sie auch wieder hier dieses Argumentationsmuster Offenbarung, Wille Gottes und hier auch, dass dann im Grunde die Priester eben in besonderer Weise und zutiefst mit der Sendung des fleischgewordenen Wortes selbst verbunden sind. Das ist die Tiefe der Gegenargumentation. Diese Erklärung, Sie sehen das hier auch nur, ich brauche die Texte nicht zu erwähnen, Sie sehen das hier, ist verstärkt worden, auch im Anschluss, weil nämlich auch theologische Debatten, zum Beispiel mein Lehrer Peter Hühnermann, hat sofort eine ganz beeindruckende dann auch Interpretation auch dieses Dokumentes vorgelegt, kann ich Ihnen auch nur empfehlen. Josef Ratzinger, Kardinal Ratzinger eben, hat damals auch sofort im Grunde betont, dass im Grunde der Ausschluss der Frauen von der Weihe Glaubensgut der Kirche ist. Wer sich widersetzt, muss mit Sanktionen rechnen. Und das ist auf unterschiedlichsten Ebenen ja auch passiert. Nicht nur bei Frauen, bei Männern und so weiter. Letztendlich auch die Frage dann nach der Möglichkeit, als Theologieprofessorin, Professor überhaupt tätig werden zu können. Papst Franziskus, und das ist auch hier die Linie, rekurriert genau auf diese Argumentationsstruktur. Das betont er immer wieder. Papst Franziskus bringt dabei, und das ist nämlich jetzt ein spannendes Argument auch für die gegenwärtigen ja auch dann Diskussionen, bringt dabei nochmal neue oder ja von seiner Seite aus dem lateinamerikanischen Kontext nochmal auch neue Argumentationslinien da rein, die von uns in, für uns in Deutschland vielleicht weniger vertraut sind, vielleicht auch für die Diskussion. Ich kann auch nicht hier alles im Detail auch hier an der Stelle erläutern. Er spricht hier im Grunde von der, mit Hochschätzung immer wieder von Frauen. Wir haben ja auch gerade, was den gesellschaftlichen, politischen Kontext angeht, massiv immer wieder die Kritik, Menschenrechtsverletzungen, Würde von Frauen gegen im Grunde Frauenhandel und so weiter. Der Papst hat ein Gespür dafür. Gerade was der Soziale angeht und so weiter, das Politische, ist er ein Kämpfer für die Rechte, für die Würde der Frau. Die Frage ist im Grunde ad intra. Und hier verweist er darauf, ja, ihr Frauen oder wir jetzt, ja, wir haben doch eine ganz besondere Würde, vielleicht auch noch mal bedeutender als die Apostel, auch das sagt er immer wieder in ganz vielen Ansprachen, ja, wir haben doch Maria und die Kirche ist weiblich. Das heißt, er rekurriert hier auf Argumentationsstrukturen, die in den biblischen Texten, Epheserbrief, aber dann auch in der Patristik entfaltet worden sind und die ganz stark zu tun haben, dann mit einem Moment, das ich an der Stelle nenne, wir sind bei den Fragen jetzt auch hier der Schöpfungserzählungen, dieser Eva-Maria-Typologie. Das heißt, die Erschaffung des Menschen, männlich-weiblich oder eben alte Formulierungen, alte Einheitsübersetzung, Mann und Frau und so weiter, diese grundlegende Schöpfungs-, auch Differenz und wer ist im Grunde dann Vorbild, im Grunde für die Realisation unseres Mensch- oder dann Frau-Seins, so muss ich das sagen, das ist hier Maria. Und Maria, in dem Sinn dann die Kirche ist weiblich, das sagt er immer wieder, diese Kirche steht Christus gegenüber. Und dieses Gegenüber, dann auch im Blick auch jetzt auf Christus dann und auch Maria, Christus Kirche, das wird transponiert auf ein Gegenüber des Priesters zur, dann auch zur Kirche. Das heißt, hier wird im Grunde eine alte, dann auch Argumentationsfigur im Blick auf die Bestimmung dessen, was das Priesteramt auch bedeutet, was sehr stark sacerdotal kultisch orientiert ist. Das wird im Grunde hier aufgegriffen und immer weiter dann auch entfaltet, auch in den weitergehenden theologischen Texten, Kardinal Adaria und aber natürlich auch Texte, auch deutscher, auch hier auch Ortsbischöfe, Kardinäle. Das ist diese Argumentationslinie. Das heißt, wir sind bei den Fragen nach Frauen immer im Amt letztendlich, darum ist der synodale Weg ja so wichtig mit den vielen Foren, mittendrin auch bei der Frage, wie wird dogmatisch, theologisch das Priesteramt letztendlich auch bestimmt. Das Zweite Vatikanische Konzil hat dieses kultisch sacerdotale aufgebrochen. Sie hatten vorhin, das war ja auch ganz total spannend gewesen, Sie hatten ja auch davon gesprochen, dass es ja so auch nicht mehr auch ist, sondern die Frage ist, das Amt wird ja im Grunde gar nicht im Grunde auch mit diesem Sacerdos verbunden. Christus ist der hohe Priester und das Amt wird vom Zweiten Vatikanischen Konzil als Ministerium bestimmt. Aber das sind Punkte, die sind offen. Die Amtstheologie hat das Konzil
angestoßen, aber wir sind heute im Grunde auch, was hier die Ekklesiologie, die Sakramentenlehre, die Amtstheologie angeht, sind wir auch von der Dogmatik, von der Theologie in einem immensen, ich sage auch hier, auch inner jetzt theologisch und so weiter, in ganz großen auch Spannungsfeldern. Das ist überhaupt nicht etwas, was, ich sage mal, in dem Sinn heute, dass es einen Konsens hat. Es gibt einen Konsens, ja sicher, von Linien, die in lehramtlichen Texten aufgenommen werden. Aber da ist unsere Frage als Theologen, Theologinnen und Dogmatikerinnen, ist die Frage, wird nicht hier ein Modell des Priesterlichen wieder im Grunde in den Fokus gerückt, der im Grunde aus der alten tridentinischen Tradition kommt, mit dem ersten Vatikanum auch bestärkt oder in dieser Linie, und dass das zweite Vatikanische Konzil im Grunde hier eine neue Wege über den Vollgottesgedanken, das Miteinander, eine Bestimmung des Amtes, natürlich auch in dem Sinn, auch in einem Gegenüber, aber einem Gegenüber, das erwächst aus einem gleichzeitigen im Volke Gottes Stehen auf dem Hintergrund der gemeinsamen Taufberufung und des Sensus Fidelium. Das sind neue Figuren, die wir so in dann auch jetzt lehramtlichen Texten jetzt jüngerer Zeit so nicht sehen. Insofern ist dieses in persona Christi agere, Frau Goller hatte davon gesprochen, das ist diese Frage nach der Repräsentanz Jesu Christi, dann auch in der Feier, dann auch der Eucharistie. Diese Repräsentanz Jesu Christi, ja, wo, wie ereignet sie sich? Und sie wird in diesen lehramtlichen jetzt auch Argumentationsfiguren, wird hier in jetzt aktueller, in der Gegenwart, wird im Grunde hier genau das aufgegriffen, was, da bin ich bei dem Dokument, eben Inter Insigniores, hier vom 15. Oktober 76, was bereits in den 70er Jahren formuliert worden ist von der Glaubenskongregation, und das ist auch total spannend, weil in diesen Jahren, in die 70er Jahren, kam es ja zu den Debatten um die Frage, dann im Grunde auch nach Frauen im Amt in anderen christlichen Kirchen, im Kontext der deutschen Ortskirche, war genau Mitte der 70er Jahre das Votum nach Rom geschickt worden, Würzburger Synode, über einen sakramentalen Diakonat, wo nie eine Antwort gekommen ist. Und genau in dieser Zeit haben wir in Inter Insigniores eine auch Formulierung, die jetzt wieder, und das ist total spannend, weil es nämlich bei Ordinatio Sacerdotalis nicht aufgegriffen worden ist, 96, aber heute wieder bei Papst Franziskus und Kardinal Ladaria und vielen anderen, Stichwort hier, man kann die Tatsache nicht vernachlässigen, dass Christus ein Mann ist. Das heißt, der Priester handelt hier in der Person Jesu Christi, des Bräutigams der Kirche, sein Mannsein ist unentbehrlicher Aspekt dieser sakramentalen Repräsentanz. Das ist die Linie der aktuellen Debatten. Und da bin ich dann auch bei den Fragen, die ich Ihnen vorhin auch genannt habe. Ich bin hier bei den Debatten um die Anthropologie, die Geschlechteranthropologie, die heute vom Menschen, Männern, Frauen sprechen. Das ist hier ein ganz zentraler Knackpunkt. Also das heißt, in diesen Texten wird im Grunde der geschlechtliche Unterschied, also in der menschlichen Natur, als etwas, ich sage es hier ontologisch, mit unserer Natur, unserem Wesen, etwas ganz Festgefügtes im Grunde auch hier bezeichnet. Und das heißt, diese neuen, jetzt auch gendertheoretischen Zugänge und so weiter, Bestimmung im Grunde auch der Anthropologie auf dem Hintergrund jetzt auch des Gesprächs mit Kulturwissenschaften und so weiter, das wird hier nicht in den Blick genommen. Und in der Geschichte ist genau diese Argumentationsfigur eine, die ist über diese, die ich vorhin erwähnt habe, diese Eva-Maria-Typologie im Grunde über Jahrhunderte transportiert worden. Das heißt, wir haben im Grunde hier zwei unterschiedliche Bilder des Weiblichen. Und wie ist das jetzt auch hier, gerade auch Eva, das ist innerbiblisch, bereits auch im Alten Testament ist formuliert worden, dass auch im Grunde über Eva mit der Frau die Sünde in die Welt gekommen ist. Das ist eine bereits biblische Argumentationsfigur. Das heißt, diese Verbindung Eva, Sünde, Verführung und so weiter wird verbunden mit auch dann metaphysischen, dann auch Argumentationsstrukturen, dann auch aus dem Neuplatonismus aus dem Aristotelismus erwachsen. Elisabeth Gößmann hat darauf hingewiesen, hat das diese Texte auch uns aufgezeigt, vorgelegt, auch Kari Borrissen, viele andere. Die Frau ist ein minderwertiger Mann. Das war im Grunde über Jahrhunderte bis hinein in das Ende 19., auch sogar manchen Texten sogar Mitte des 20. Jahrhunderts waren das Denkfiguren. Und gerade Thomas und die Anthropologie, Theologie des Thomas, hat das Lehramt und die lehramtlichen Argumentationsstrukturen hier ja bis heute auch geprägt. Das heißt, Papst Franziskus rekurriert, indem er in Querida Amazonia, ich habe hier die Nummer 111 zitiert, indem er das hier formuliert, rekurriert er im Grunde auf diese alten, scholastisch-metaphysischen Strukturen und in Verbindung aber mit einer ganz spezifischen dann auch Geschlechtertypologie und auch einer ganz spezifischen Mariologie. Und hier heißt es, Jesus Christus zeigt sich als der Bräutigam der eucharistiefeiernden Gemeinschaft in der Gestalt eines Mannes, der ihr vorsteht als Zeichen des einen Priesters. Mein Lehrer Peter Hühnermann hat auch wieder eine sehr interessante und sehr feinsinnige Interpretation auch dieser Abschnitte in Querida Amazonia vorgelegt. Also das ist der letzte Teil. Das ist ein wunderbares Dokument, aber eben der letzte Teil. Man denkt manchmal, das hat Leonardo Boff auch so geschrieben, dass das gar nicht Papst Franziskus sei. Und hier im Grunde hat Peter Hühnermann in seinem Aufsatz eben geschrieben, ja, wir sind hier mittendrin eigentlich in einer Sache, dass kann heute auch in unserer Welt, das kann nicht im Grunde auch mehr zum Verstehen gegeben werden. Es geht hier letztendlich um eine Sexualisierung der theologischen Argumentation. Also, Blick auf den synodalen Weg. Es ist wichtig, dass wir im Grunde ganz genau, auch nochmal in einer sauberen Weise, anthropologisch arbeiten, Geschlechteranthropologie. Das ist der Punkt, es ist nicht das biblische Moment, das heißt die Frage des Apostolischen, dass Frauen auch Apostelin, Zeuginnen, auch waren des Auferstehungsereignisses. Diese biblischen Argumentationen, die sind gar nicht mehr so im Vordergrund, weil auch hier, ich denke auch hier von der lehramtlichen Argumentation her deutlich wird, ja, wir haben Bibelkommission, wir haben fundierte exegetische Arbeiten und wir haben Frauen in der Geschichte, in der Verkündigung des Evangeliums. Das heißt, darum fokussiert sich in der gegenwärtigen Debatte im Grunde die Frage nach dem Ausschluss von Frauen vom sakramentalen Amt auf das Mannsein Jesu Christi und oder umgekehrt, ja, was heißt es, Frauen zu sein? Wie bestimmen wir geschlechtliche Differenzen und so weiter? Das ist hier ein ganz wichtiger Knackpunkt. Ich denke, das ist das auch Wichtigste letztendlich, was ich Ihnen auch sagen wollte von den Argumentationsfiguren. Auch von der Zeit her, ich denke, ich werde jetzt auch einiges auch hier verkürzen. Ich hatte vieles Ihnen jetzt auch bereits gesagt. Wenn wir heute im synodalen Weg arbeiten, dann müssen wir natürlich gute biblische Argumente hier auch einbringen. Da werden wir gestärkt, auch von internationalen Bibelkommissionen und so weiter. Wir werden auch gestärkt durch Papst Franziskus, in dem Sinn er ja die Maria von Magdala auch in das Zentrum gerückt hat. Er hat im Grunde die Verehrung der Maria von Magdala zu einem Fest erhoben. Das ist die einzige heilige Frau, die im Grunde jetzt im Rahmen eines liturgischen Festes jetzt auch hier gefeiert wird. Und wir haben, das ist mein Weg und auch Denkweg, im Grunde das große Zweite Vatikanische Konzil, wo wir immer noch heute Tiefenbohrungen machen können und vor allem auch in einem weltkirchlichen dann auch Gespräch und Diskurs eben die Erinnerung an die Vollgottes-Ekklesiologie, der Sensus Fidelium und im Grunde die innerkirchliche Debatte zu verbinden, und das ist ein wichtiger Punkt jetzt auch meiner eigenen Arbeit, mit im Grunde auch hier dem Außen von Kirche. Wir müssen die Kirchenkonstitution und die Pastoralkonstitution Gaudium et Spes zusammenlesen und zusammen auch bestimmen. Das Amt ist immer auch im Grunde in dem Sinn ja auch ein öffentliches Zeichen, dann auch dieses Gegenwärtigwerden, je neuen Gegenwärtigwerdens des Heilsereignisses. Und was heißt denn Heilsereignis? Da geht es um die frohe Botschaft hier für unsere Welt, dort wo Not zum Himmel schreibt. Darum ist dieses Dokument von Franziskus und wirklich ein großes Dokument vom Wochenende, also mit dem Zitat von Franz von Assisi, Fratelli tutti, ist es ein ganz wunderbares und beeindruckendes Moment. Auch hier als Stimme im Grunde hier die Menschengerechtigkeit, Barmherzigkeit, Liebe und Gerechtigkeit. Das ist das, dieser barmherzige Samariter. Und dass wir aber im Grunde mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil diese im Grunde Grunddimension, jetzt auch hier an der Seite der Ausgegrenzten, der Schwachen, der Armen, das gehört hinein in eine jetzt auch dogmatisch-theologische Reflexion auf das, was Amt und Christusrepräsentanz heißt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was heißt es denn, Christus zu repräsentieren? Dass er gegenwärtig wird, sicher in dieser Tiefe in der Eucharistiefeier, aber dieses Brot, das wir teilen und auch den Wein, der geteilt wird, das heißt, Leib und Blut Jesu Christi sind ja nicht isolierte Zeichen, sondern stehen für die gesamte Hingabe Gottes in Jesus Christus für unsere Welt und Wirklichkeit, für die gesamte Schöpfung. Und das bedeutet im Grunde, dass Heil das Heil wird, was gebrochen ist, diese grundlegende Dimension der Barmherzigkeit. Darum ist es wichtig, dass Franziskus in dem Text eben, der am Sonntag veröffentlicht worden ist, den barmherzigen Samariter hier einspielt. Und zwar in einer universalen Dimension. Wenn wir diese universale Dimension hier auch einbringen, denke, das sind für mich Wege, um im Grunde diese Argumentationslinien, die sich so verengt haben auf diese sacerdotal kultische Christusrepräsentanz, das Mannsein. Also es geht wirklich um diese Nachfolge Jesu Christi und das hat mit Christusrepräsentanz zu tun. Und da ermutigt uns, wie gesagt, das Konzil, weil das auch im Zentrum der Kirchenkonstitution steht, die Nachfolge des armen Jesus. Und wir haben dort die Öffnung der Amtstheologie durch den neuen Blick auf das Bischofsamt, die Vielfalt von Ämtern, dass wir hier von einem Ministerium sprechen im Blick auf das Amt, dass es Konzil den Impuls gegeben hat, ein neues Amt, eben das ständige Diakonat, dann auch einzurichten. Das sind ja alles Impulse gewesen, dass Bewegung in die Amtstheologie kommt. Und das sind für mich Prozesse eben im Rahmen unseres synodalen Wegs, wenn das auch bewusst so, also synodaler Weg hat mit geistlicher Unterscheidung zu tun, Prozesse eben der Unterscheidung der Geister gemeinsam, wir alle jung und alt, Männer und Frauen, mit unseren Bischöfen, Kardinälen, den Priestern, den Diakonen, Ordensmenschen, Frauen, Männern und so weiter, aber auch den jungen Menschen, das sind ja auch so viele, das finde ich wunderbar, diese Stimmen, also auch hier im Frauenforum, also auch von jungen Menschen, Männern und Frauen aus den Kreisen des BDKJ und so weiter, dass wir gemeinsam im Grunde hier uns auf diesen Weg machen. Und dieser synodale Weg ist in dem Sinn, ich möchte deshalb wirklich auch hier am Schluss zu diesem positiven auch Moment kommen. Ich habe am Anfang ja das eröffnet, auch mit meinen Sorgen, die ich auch habe, angesichts dieser immensen Spannung, die da ist. Die ist da. Aber ich denke, diesen Weg zu gehen, das ist ein Hoffnungszeichen auch über unseren deutschen Kontext hinaus. Da können wir vielleicht auch dann im Gespräch auch noch mal näher drauf eingehen. Und ich meine, das sind Dinge, die selbstverständlich sind, aber die wir halt immer wieder auch einbringen müssen. Und darum sind Foren wie solche wichtig. Auch die neuen Bewegungen, Maria 2.0, aber auch die Verbände KfD, KDFB und viele andere, die auf dem Weg sind und eben genau das immer wieder einspielen. Ja, dass doch Frauen in gleicher Weise wie Männer ihre Berufung in die Nachfolge Jesu Christi erleben, erfahren, auch in Gestalt eines sakramentalen Amtes. Und das ist letztendlich hier die Frage, die wir in den Osnabrücker Thesen dann gestellt haben. Wie ist das mit dem Willen Gottes, dem, was in der Offenbarung uns auch geschenkt ist? Aber wir haben diese Offenbarung nicht. Können wir denn alle den Willen Gottes so festmachen? Das ist eine ganz zentrale, ich sage es auch dogmatisch-theologische Frage. Ich möchte das auch in dem Sinn auch als Frage hier auch nur einspielen für uns alle. In dem Sinn, dass wir auf dem Weg bleiben, das Konzil hält die Türen offen und dass wir immer wieder das einbringen, ja, wer im Grunde trägt Begründungspflicht, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt hier. Soweit von meiner Seite und ein bisschen Eigenwerbung am Schluss dieses Büchlein über Frauen in der Kirche, wo Sie viele dieser Argumentationslinien alle auch nachlesen können. Danke.